Einführende Worte des Autors. Viele können noch immer nicht verstehen oder nachvollziehen, warum ich mich als Autor mit dem Thema Kannibalismus so sehr beschäftige. Doch wenn wir einmal einen Blick in meine Vergangenheit werfen, wird es offensichtlich, warum ich Blut geleckt habe an diesem Thema. Ich bezeichne meine Arbeit als Aufklärung, da ich um den alltäglichen Kannibalismus weiß, der uns praktisch überall begegnen kann. Und wer jetzt glaubt, dass das Verzehren von Menschenfleisch weit weg von uns ist, dem muss ich hier eines Besseren belehren. Denn der Kannibalismus sowie die damit oft einhergehende Ausbeutung anderer ist auch in unserer Nachbarschaft zu finden. Daher möchte ich mit meinem Kannibalen Survival Guide darauf hinweisen, wie man eventuelle Gefahren erkennt und vor allem, welchen historischen Hintergrund Kannibalismus hat. Zwar wurde in der Vergangenheit immer wieder übertrieben oder gar die Geschichte verfälscht, da die Geschichte ja stets von den Gewinnern geschrieben wird, nie aber von den Verlierern unserer Zeit. Doch es gibt genügend Belege dafür, dass es den Verzehr von Menschenfleisch zu allen Zeiten und in allen Kulturen gegeben hat, sogar in der unsrigen. Ich konnte es selbst kaum glauben, in was für ein Worst-Panist ich gestoßen war, als ich im Februar 1998 nach Neuseeland reiste, um Land und Leute kennenzulernen. Zwar hatte ich mich im Vorfeld darüber schlau gemacht, dass die Maori ein langes Erbe nach sich zogen, das heute jedoch bestenfalls zur Belustigung der Touristen dient. Mir war klar, dass ich in ein Land reiste, wo vor knapp 150 Jahren noch mit großer Vorliebe Menschenfleisch verspeist worden war und auch heute noch wird. Und wer meine ganz persönliche Geschichte kennt, wird verstehen, warum ich seither alles daran setze, meinen Lesern vor Augen zu führen, dass es den Kannibalismus in der eigenen Nachbarschaft geben kann. Wenn Sie nun zu dem Personenkreis gehören, der noch kein Band aus meiner Kannibalen unter uns Buchreihe gelesen hat, möchte ich an dieser Stelle nur mitteilen. Man bekommt es plötzlich mit der Angst zu tun. Wenn man bei einer Gastfamilie wohnt, die vorgeben, Veganer zu sein, man dann jedoch feststellen muss, dass sie in ihrem Garten Grillfeste der besonderen Art zelebrieren. Seither zieht sich diese Geschichte wie ein roter Faden durch mein Leben. Und obwohl viele Leser glauben, dass das alles Fiktion ist, so konnte ich schon vielen Menschen die Augen öffnen vor den Gefahren, die da überall auf uns lauern, wo wir sie am wenigsten vermuten. In diesem Buch habe ich auch den Werdegang von Armin Meiwes aufgenommen, da sein Fall seit dem Bekanntwerden durch die Medien vieles ans Tageslicht gebracht hat. Allerdings wollen uns da so einige die dunkle Seite verschweigen und setzten alles daran, uns glauben zu lassen, dass es in heutiger Zeit keinen Kannibalismus mehr gäbe und dass die wenigen, die überführt werden, doch nur Bestien wären, die auf diese Weise irgendwelche Bedürfnisse zu befriedigen versuchen. Doch es gibt einen Grund, warum ich diesen Survival Guide schreibe. Ich will Sie wachrütteln für das, was im Verborgenen liegt und über das Sie niemals in den öffentlichen Medien aufgeklärt werden. Auch in Deutschland gibt es Kannibalen. Und deren Zahl lässt sich nicht nur an einer Hand abzählen. Armin Meiwes hatte es schon einmal zur Sprache gebracht, dass es vermutlich über 10.000 Menschen gibt, die sich im Internet über Foren austauschen und Gleichgesinnte suchen. Und nachdem Armin Meiwes verurteilt wurde, gehen die anderen noch vorsichtiger um. Doch diese Foren gibt es nach wie vor, auf denen sich Menschen zum Abschlachten anbieten und Schlächter ihre Fleischlieferanten suchen. Auch findet man einen Langschwein-Metzger-Simulator, wo man Männer fachgerecht zerteilen und für die Verspeisung vorbereiten muss. Und komischerweise benutzt ein Mann das Pseudonym Frankie, das auch schon Armin Meiwes benutzt hatte, um seinen Fleischlieferanten zu finden. Wird da also schon längst in Fußstapfen getreten, die ein Tabu überschritten haben? Gehen wir so blind durchs Leben, dass wir nicht wahrhaben wollen, dass der Kannibale von Rothenburg doch nur einer von vielen ist? Doch wie schützen wir uns vor den Gefahren, die da überall auf uns lauern und gefährlich werden können? Am Ende dieses Hörbuches gebe ich zahlreiche Tipps, wie und woran man erkennt, dass man einem Kannibalen gegenübersteht. Und was man tunlichst im Internet vermeiden sollte, um als mögliches Opfer auserkoren zu werden. Doch vorerst will ich ein Kapitel vorschieben, um sich mit dem Thema vertraut zu machen. Dieses Buch soll schließlich jedem dienen, nicht Gefahr zu laufen, am Ende im Kochtopf zu landen. Marlon Baker, Dezember 2016.
Was versteht man unter Kannibalismus? Als Kannibalismus wird das Verzehren von Artgenossen oder Teilen derselben bezeichnet. Insbesondere versteht man darunter den Verzehr von Menschenfleisch durch Menschen, auch Anthropophagie genannt. In fast allen menschlichen Gesellschaften ist Kannibalismus mit einem Nahrungstabu belegt. In der Astronomie bedeutete der Begriff das Verschlucken kleiner Galaxien durch größere. Ebenfalls übertragen wurde der Begriff auf die Fertigungssteuerung. Hier bezeichnet er, allerdings nicht normgerecht, den Ausbau von Teilen aus bereits montierten Baugruppen oder Produkten mit dem Ziel, diese kannibalisierten Teile in andere Baugruppen einzubauen, die schneller fertig werden müssen. In der Wirtschaft gibt es den sinnverwandten Begriff der Kannibalisierung. Allgemeines über Kannibalismus. Verwendet wird der Begriff in der Archäologie, der Ethnologie, Völkerkunde, der Zoologie und der Psychiatrie, die den Kannibalismus als Paraphilie bzw. Fetischismus einordnet. Außerdem gibt es den veralteten Begriff Anthropophagie. Christian Spiel unterscheidet in seinem Buch Menschen essen Menschen, die Welt der Kannibalen zwischen dem mythisch begründeten Kannibalismus. In Weltschöpfungsmythen geschilderte Weltschöpfung durch Kannibalismus. Dem religiösen Körperteil als direkte Opfergabe an die Götter, wie beispielsweise das Herz bei den Azteken für den Sonnengott. Damit die Sonne jeden Tag neu ihren Lauf über den Himmel ausführen könne, der rohe Leichenrest für die Menschen als Omophagie, dem rituellen als Form der Bestattung im Menschen, den Geopferten oder den Verstorbenen in sich aufnehmen und so seine Wiederkehr verhindern. Dem Pietätskannibalismus, den Verwandten, sei es ein Vorfahre oder ein eigenes Kind, aus Respekt, Liebe oder Trauer würde vollirren, aber auch sicher verwahren. Dem Angstkannibalismus, den getöteten Feind am sichersten denkbaren Ort, in sich selbst, verwahren und so seine Wiederkehr verhindern. Dem magischen Kannibalismus, Vorstellung, dass Eigenschaften wie Kraft und Mut vom Opfer durch Verzehren auf den Esser übergehen. Dem justiziellen oder Gerichtskannibalismus, das Verspeisen von Verurteilten oder das Trinken ihres Blutes, und dem Kannibalismus zu Ernährungszwecken in extremen Notlagen. Nicht in den Blick genommen hat er den in Europa weit verbreitet gewesenen medizinischen Kannibalismus, bei dem man zum Beispiel glaubte, die vom Schöpfer dem jeweiligen Individuum zugemessene Lebenskraft nutzen zu können, wenn das Individuum vorzeitig, bevor Gott das an sich gewollt habe, getötet wurde. Regelmäßig versuchten deshalb Menschen mit Krankheiten, Körperteile eines erhängten oder zu Tode strangulierten oder das Blut eines gerade auf einem Schafott hingerichteten in Bechern oder mit Tüchern aufzufangen, um es zu sich zu nehmen, weil man zum Beispiel glaubte, dass solches Blut gegen Epilepsie helfen würde, da die Gesundheit des Enthaupteten in den eigenen Körper übergehen würde. Aus dem 17. Jahrhundert ist ein Rezept des deutschen Pharmakologen Johann Schröder überliefert, das die Zubereitung von menschlichem Muskelfleisch beschreibt. Sowohl das Fett, das als Trägermedium für übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten angesehen wurde, Armensünderfett oder auch Armsünderschmalz, als auch das Fleisch armer Sünder, Schelmenfleisch oder Armsünderherz, und sehr gerne auch nach vorangegangener Ermordung der Mütter, das ungeborener und ungetauft gestorbener Kinder, wurde vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert zu allerlei magischen Rezeptur. Nicht nur gegen Gicht, Arthrose und andere Gebrechen, sondern auch gegen Krankheiten, für deren Entstehung das verhängnisvolle Wirken von Dämonen als ursächlich angenommen wurde, weiterverarbeitet. Wer von einer im Gehirn angesiedelten Krankheit wie zum Beispiel Schwindel und Epilepsie geplagt wurde, erhielt Hirnpräparate, die nicht nur von Tieren stammten, Berühmt waren des Königs Tropfen des britischen Königs Karl II., der 6000 Pfund für ein Rezept zur Verflüssigung menschlichen Hirns gezahlt hatte. Das daraus resultierende Destillat applizierte der Regent sich fast täglich. Gelehrte und Adlige, aber auch einfache Leute schworen auf die Heilkraft des Todes. Daneben wurden Körperteile von Hingerichteten und anderen Leichen pulverisiert und sodann angebotener Medizin verarbeitet von approbierten, teilweise promovierten Ärzten verordnet und in Apotheken angeboten. Noch in den 1870er Jahren, zum Beispiel 1879 in Berlin und somit nach Schaffung des jetzt noch gültigen Reichsstrafgesetzbuchs StGB, kam es in Norddeutschland zu Grabschändungen, in denen Täter den Leichen Fleischstücke oder Blut entnahmen, um damit Kranke zu kräftigen. Etymologie. Das Wort Kannibalismus geht auf die Kariben, die Ureinwohner der westindischen Inseln, zurück. Als Kolumbus auf seiner ersten Reise vor der Insel Hispaniola ankerte, notierte er in seinem Logbuch am 23. November 1492, dass die Einwohner dieser Insel in steter Furcht vor den Kannibal oder Kannima lebten, den angeblich einäugigen, hundsgesichtigen und menschenfressenden Einwohnern der Nachbarinsel Bohio. Kolumbus stellte in seinem Logbucheintrag vom 12. Dezember selbst etymologische Betrachtungen über dieses monströse Volk an und mutmaßte, dass es sich bei ihm wohl um die Untertanen des Gran Khan handeln müsse, also des großen Khans, des Herrschers über das fernöstliche Reich, das zu erreichen er aufgebrochen war. Was Kolumbus als Kaniba oder Kanimau vernahm, war die Eigenbezeichnung dieses Indianervolks, die ursprünglich so viel wie tapfer bedeutete. Verglichen mit der Tupi-Sprache Kariba hält, da in ihrer Sprache die Laute LN und R als allophon variieren, ist es durchaus möglich, dass Kolumbus das Gehörte recht laut getreu wiedergab. Während sich die Bedeutung der Variante Caraib bzw. Caribal im spanischen Sprachgebrauch zur Bezeichnung der Bewohner der Küsten der Karibik verengte, erlangte Kannibal die Bedeutung Menschenfresser und verbreitete sich so in viele europäische Sprachen. Im Deutschen ist es 1508 erstmals bezeugt, da man in der vorwissenschaftlichen Ethnologie der Antike und des Mittelalters fest davon überzeugt war, dass am Rand der bekannten Welt anthropophagische, menschenfressende und halbmenschliche Völker lebten. Konnte die Literatur des 16. Jahrhunderts in den karibischen Cannibals eine besonders aktuelle und real scheinende Verkörperung dieser alten Idee entdecken. Der Name wurde zum Begriff, als solcher verbreitete er sich sehr schnell und wurde zum Synonym für den zuvor üblichen griechischen Begriff Anthropophage. Im heutigen Deutsch wird die Bezeichnung Menschenfresser vor allem für Märchen- und Sagenfiguren oder Völker gebraucht. Kannibalismus dagegen für bezeugte oder zumindest für möglich gehaltene Vorkommnisse. Kannibalismus im Tierreich. Beim Kannibalismus in der Zoologie wird unterschieden zwischen aktivem und passivem Kannibalismus. Ein aktiver Kannibale jagt und tötet Artgenossen, bevor er sie frisst, während ein passiver Kannibale nur bereits tote Artgenossen verspeist. Letztere sind häufig Raubtiere, Allesfresser wie unter anderem Krähen und Möwen oder Aasfresser wie verschiedene Arten von Krabben im Meer oder auch viele Schnecken. Aktiver Kannibalismus ist sehr häufig unter Fischen zu beobachten. Es wird geschätzt, dass bis zu 90% aller jungen Hechte von größeren Artgenossen gefressen werden. Ähnliches gilt für den Flussbarsch sowie viele andere Raubfische. Der Barsch kann auf diese Weise in Gewässern überleben, in die er als einzige Fischart gelangt ist. Er frisst einen Teil seiner Jungen, die sich von Wirbellosen ernähren. Männliche Alligatoren, Warane und Schlangen töten häufig Artgenossen, denen sie überlegen sind, und fressen diese. So stellen bei solchen Arten besonders die ausgewachsenen Männchen eine große Gefahr für Jungtiere dar, die sich deswegen bis zum Erreichen einer bestimmten Körpergröße verstecken müssen. Beim intrauterinen Kannibalismus, der bei einigen Ovoviviparen Haien vorkommt, fressen die Embryonen noch im Mutterleib andere, meist unbefruchtete Eier (Oophagi). Im Falle der Tigerhaie und anderer großer Hochseehaie fressen die Jungtiere sogar andere Föten, so dass vom gesamten Wurf lediglich zwei Jungtiere geboren werden, da das Muttertier zwei getrennte Gebärmütter hat (Adelphophagi). Besondere Aufmerksamkeit wurde von Verhaltensbiologen dem Infantizid bei Löwen gewidmet. Nachdem wiederholt im Freiland beobachtet worden war, dass ein neu in ein Rudel kommender Löwe die dort bereits vorhandenen Jungtiere tötet. Im Ergebnis kann sich der neue Rudelführer relativ rasch mit den Löwinnen seines neuen Rudels verpaaren und eigene Nachkommen zeugen. Auch bei der Hauskatze ist ein vergleichbares Verhalten häufig, hierbei ist es jedoch die Katzenmutter, die ihren Nachwuchs tötet. Dieses als Infantizid bezeichnete Phänomen taucht auch bei verschiedenen Primaten auf, so bei Mantelpavianen und bei Hulmanen, eventuell auch bei Schimpansen. Insbesondere bei den echten Webspinnen wurden ausgefeilte Verhaltensweisen und Duftstoffe und Sinne entwickelt, die eine Unterscheidung zwischen Artgenossen und Beute ermöglichen. Zuweilen werden trotzdem unvorsichtige Artgenossen als Beute verzehrt. Schwierig wird das bei der Paarung. Die Männchen versuchen, ihre Partnerinnen zu überraschen, zu umwerben oder durch Fesseln oder Brautgeschenke, Raubspinnen, ruhig zu stellen. Nicht immer klappen diese Methoden und so werden die Spinnenmännchen manchmal vor oder während der Paarung zu einer Beute des Weibchens. Das andere Extrem bilden soziale Spinnen. Baldachinspinnen leben als Paar noch nach der Paarung zusammen. Andere Spinnenarten bilden Kolonien mit Aufgabenteilung, gemeinsamer Brutpflege, Aufzucht und Beutefang, Semisozialität. Bei Gottesanbeterinnen, Mantodea, kommt es gelegentlich vor, dass das Weibchen das kleinere Männchen während der Paarung aufzufressen beginnt. Kannibalismus in der Massentierhaltung. Auch bei der Haltung von Mäusen und Ratten kann Kannibalismus auftreten. Bei starker Zunahme der Populationsdichte werden häufig Jungtiere von stark gestressten Erwachsenen getötet und gefressen. Dieses Phänomen tritt auch bei der Massentierhaltung auf. Hier fressen Schweine einander die Schwänze oder Ohren ab, Hühner verletzen oder töten einander durch Anpicken. Zu den problematischsten Verhaltensauffälligkeiten bei der Haltung von Hybridhühnern zur Eier- und Fleischproduktion in großen Gruppen gehört der Kannibalismus. Oft schädigen die Hühner durch Federpicken das Federkleid der Artgenossen, bis die Haut und auch die Kloake blank liegt. Über diese Stellen werden einzelne Tiere dann im weiteren Verlauf der Pickattacken regelrecht ausgeweidet. In der Freilandhaltung kann auch ein geschädigtes Federkleid zum Tod der Tiere führen, da diese auskühlen. Als ursächlich für den Kannibalismus und das Federpicken sehen einige Forscher ein fehlgeleitetes Erkundungsverhalten. Wildhühner erkunden ihre Umgebung, indem diese den Boden bepicken und so Nahrung wie Würmer, Insekten und Körner finden. Wenn in der industriellen Haltung Kraftfutter eingesetzt wird, kann dieser natürliche Trieb nicht ausgelebt werden. Das Federpicken und der Kannibalismus ist damit als eine Ersatzhandlung einzuordnen. Als Gegenmaßnahme wird den Eintagsküken oft der Schnabel gekürzt, was aus tierschutzrechtlichen Gründen fragwürdig ist und die Tiere bei der Nahrungsaufnahme behindert. Die Sterberate in großen Ställen kann durch das Federpicken auf bis zu 20% steigen. Genetische Ursachen werden erforscht. Auch ist zu beobachten, dass die Tiere das Federpicken und den Kannibalismus in großen Herden erlernen und dass das Phänomen in Wellen auftritt. Auch Puten haben einen arttypischen Trieb, in ihrer Umgebung nach Futter zu suchen. Können sie diesen Trieb nicht ausleben, fangen auch diese an, andere Puten zu bepicken, was bis zum Kannibalismus führen kann. Verletzungen werden überwiegend an unbefiederten Körperstellen, Kopf, Hals, Nacken, Nasenzapfen und in der Umgebung der Kloake und an der Brust- und Rückenregion zugefügt. Neben der Beinschwäche ist dies das gravierendste Problem in der Putenhaltung. Außer dem Leiden der Tiere konnte auch eine erhöhte Anfälligkeit der Tiere für Infektionskrankheiten und daraus resultierende Todesfälle nachgewiesen werden. Neben anderen Faktoren entscheidet in der Haltung auch die Besatzdichte der Ställe über die Häufigkeit von Kannibalismus und Federpicken. Um den Kannibalismus in den Beständen zu senken, werden den Küken die Spitzen der Schnäbel kopiert. Kannibalismus in Ethnologie und Geschichte. Hier wurde besonders die Kahofhöhle im Hörnetal Gegenstand der Untersuchung. Die gemachten Funde lassen sich auf die Zeit 1000 bis 700 vor Christi Geburt datieren. Aber auch weitaus ältere Funde weisen auf vermutlich kannibalistische Praktiken hin, die auf dem Gebiet des heutigen Deutschland vor allem von Neandertalern praktiziert worden sein sollen. Für verschiedene spätere Kulturen liegen ebenfalls Funde und Quellen vor, zum Beispiel für China. Als archäologische Kriterien für Kannibalismus gelten Knochenzertrümmerungen, Hack- und Schnittspuren, Längsspaltung der Röhrenknochen zur Mark- und Öffnung des Schädels zur Gehirnentnahme sowie Feuereinwirkung, die in gleicher oder ähnlicher Weise auch an Tierknochen vorkommen und auf die gleiche Behandlung von Mensch und Tier schließen lassen. Vor- und Frühgeschichte. Bereits rund 800.000 Jahre alte Knochenfunde von Neandertaler-Vorfahren der Art Homo erectus wurden als Beweis für kannibalistische Praktiken interpretiert. Was anhand von Spuren auf Funden aus dem Jahr 1997 aus Atapuerca nahe Burgos, Nordspanien, geltend gemacht wird. In Bilzingsleben, Thüringen, wurde ein etwa 300.000 Jahre altes Pflasterhalbrund gefunden, das als Ritualplatz gedient haben könnte. Reste von zertrümmerten Schädeln des Frühmenschen Homo erectus wurden vom Ausgräber D. Mania als Beweise einer Gehirnentnahme interpretiert, funeraler Kannibalismus. In der Halbhöhle von Krapina nördlich von Zagreb, Kroatien, barg man von 1899 bis 1905 zerschlagene und teilweise angebrannte Knochenreste von mindestens 24 Neandertalern, was als ritueller Kannibalismus gewertet wurde. Dem wird entgegengehalten, dass die vermeintlich authentischen Schnittspuren an den Schädeln als Kratzer zum Teil erst nach der Konservierung entstanden sein können. In einer Höhle im Hortus-Massiv, Südfrankreich, wurden Reste von maximal 36 Menschen gefunden, deren Knochen allesamt zerbrochen waren und die inmitten von Mahlzeit und Tierresten lagen. Auch Schnittspuren an einem Unterkiefer mit Neandertaler-Merkmalen aus der Höhle von Les Roys bei Mauthier-sur-Beaumy werden als möglicher Beleg für Kannibalismus gewertet, der von Cro-Magnon-Menschen des Orignacien praktiziert worden sein soll. Aus der jungsteinzeitlichen bentkeramischen Kultur stammen die Funde aus der Jungfernhöhle von Tiefenellern bei Bamberg in Franken mit Schnittspuren, die als Zeichen von Kannibalismus interpretiert wurden. Die Art der Niederlegung wird heute jedoch als Sekundärbestattung gewertet. Weitere Fundorte sind die Höhle Hanseles Hohl im Alpdonaukreis, Oberhörgern im Wetteraukreis und Zauwitzkreis Borna. An diesen Orten haben Angehörige der bentkeramischen Kultur angeblich Opfer dargebracht. Um den Fundplatz Herxheim wird die neueste Kontroverse um Kannibalismus am Ende der Bentkeramik geführt. Wenngleich sich die Projektleiterin bezüglich Kannibalismus relativierend äußert, ist eine Interpretation als Sekundärbestattung hier unwahrscheinlich und eine direkte Verbindung von Tötung und Filetierung der Individuen wahrscheinlich. Die Höhle von Fontbrevoir ist einer der wenigen westeuropäischen Plätze, an denen Jean Cotet Kannibalismus der Kardial- oder Impressokultur anhand der Schnittspuren auf dem Skelettmaterial und der Mark- bzw. Gehirnentnahme nachweisen will. Als Fundstätten aus der Eisenzeit werden die Honert, die Kahuf, die Leichen und die große Burghöhle im Hörnetal genannt. Der Grabungsbericht von Emil Karthaus aus dem Jahr 1891 galt lange als verschollen und wurde erst 1990 im Museum für Kunst- und Kulturgeschichte Dortmund wiedergefunden. Antike. Herodot berichtete von einem indischen Volksstamm der Kalatier, bei denen die Leichen der Eltern aufgegessen wurden. Der römische Dichter Juvenal beschreibt in seiner 15. Satire einen ägyptischen Fall von Kannibalismus. Mittelalter und Neuzeit. Durch Klimaverschlechterung in Mitteleuropa wird zum extremen Hungerjahr 784 über vereinzelte Fälle von Kannibalismus berichtet. Während des Massakers von Marat an Newman im Jahr 1098 kam es aufgrund einer Hungersnot zu Kannibalismus durch christliche Kreuzritter an der einheimischen muslimischen Bevölkerung. Brandspuren an Knochen der Anasazi-Indianer aus präkolumbischer Zeit werden als Hinweis auf Kannibalismus gedeutet. Möglicherweise stammen die Spuren aber von Hinrichtungsritualen, die Diskussion darüber wird kontrovers geführt. Im Jahre 1150 wurden nach Überzeugung des Forschers R. Marlar in Colorado von den Anasazi-Feinden getötet und verzehrt. Das Fleisch der Bewohner dreier Erdhäuser wurde in Töpfen gegart, deren Scherben man in einer Erdgrube fand. Mit über 1000 Schnittspuren versehene Knochen von mindestens 7 Menschen beiderlei Geschlechts blieben auf dem Hüttenboden zurück. Bevor einer der Täter den Platz verließ, verrichtete er in der Feuerstelle seine Notdurft. Die Menschenfleischspuren konnte er Maler mit biochemischen Methoden an den Scherben und in den Exkrementen nachweisen. Es fand sich auch Myoglobin, ein Eiweißstoff, der für die Sauerstoffspeicherung in den Muskeln zuständig ist. Diesen Stoff entdeckte er im getrockneten Kot, den er in Größe und Form als mit menschlicher Provenienz übereinstimmend befand. Myoglobin kommt im Skelett- und Herzmuskelgewebe, nicht aber im Verdauungstrakt vor. Wenn es in Exkrementen gefunden wird, kann es nur von Menschenfleisch stammen, das gegessen wurde, so Maler. Im 13. Jahrhundert soll in Ägypten, so Alexander von Humboldt, der Abd al-Latif zitiert, die Sucht, Menschenfleisch zu essen, unter allen Ständen um sich gegriffen haben. Der arabische Arzt erzählt, wie eine Sitte, die anfangs Abscheu und Entsetzen einflößte, bald gar nicht mehr auffiel. Es kamen verschiedene Zubereitungsarten des Fleisches auf und da der Brauch einmal bestand, verbreitete er sich auch über die Provinzen, so dass allerorten in Ägypten Fälle vorkamen. Im Hungerwinter 1609-1610 verspeisten Bewohner von Jamestown, Virginia, der ersten dauerhaft besiedelten englischen Kolonie in Nordamerika, ein 14 Jahre altes Mädchen, um dem Hungertod zu entgehen. Noch in historischer Zeit war der Kannibalismus angeblich bei den Niam Niam am Tschadsee und den Batak auf Sumatra verbreitet. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts zitierte Alexander von Humboldt Augenzeugen im venezolanischen Regenwald, die von gelegentlichem Kannibalismus bei den Eingeborenen berichteten. In Mandawaka fanden wir den guten alten Missionär. Er sprach uns von seiner Verlassenheit. Und wie er sich in der traurigen Notwendigkeit sehe, in den beiden Missionen Mandawaka und Wasiwa häufig die abscheulichsten Verbrechen straflos zu lassen. Vor wenigen Jahren hatte im letzteren Ort ein indianischer Alkaid eines seiner Weiber verzehrt, die er in seinen Konuko hinausgenommen und gut genährt hatte, um sie fett zu machen. Wenn die Völker in Guyana Menschenfleisch essen, so werden sie nie durch Mangel oder durch gottesdienstlichen Aberglauben dazu getrieben. Wie die Menschen auf den Südseeinseln, es beruht meist auf Rachsucht des Siegers und, wie die Missionäre sagen, auf Verirrung des Appetits. Der Sieg über eine feindliche Horde wird durch ein Mahl gefeiert, wobei der Leichnam eines Gefangenen zum Teil verzehrt wird. Ein andermal überfällt man bei Nacht eine wehrlose Familie oder tötet einen Feind, auf den man zufällig im Walde stößt, mit einem vergifteten Pfeil. Der Leichnam wird zerstückt und als Trophäe nach Hause getragen, Alexander von Humboldt. Reise in die äquinoxiale Regionen des neuen Kontinents. An Karl Ludwig Wildenow schreibt er 1801. Überall. Überall im freien Südamerika. Ich rede von dem Teile südlich von den Katarakten des Orinoco. wo außer 5 bis 6 Franziskanermönchen kein Christenmensch vor uns eindrang, fanden wir in den Hütten die entsetzlichen Spuren des Menschenfressens. Von rituellem Kannibalismus wird zumindest bis zur späten Mitte des 20. Jahrhunderts beim Volk der Korowai-Waldnomaden in der Provinz Papua im indonesischen südöstlichen Teil Westpapuas auf der Insel Neuguinea berichtet. Personen, von denen man annahm, sie seien der Hexerei verfallen, Kachwa, tötete man mit einem Pfeilschuss ins Herz. Danach wurden sie ausgeweidet, zerlegt und in Bananenblättern verzehrfertig gemacht. Medizinischer Kannibalismus. Im alten Rom wurde frisches Gladiatorenblut gegen Epilepsie gereicht. Ähnlich beschreibt die amerikanische Anthropologin Beth A. Conklin unter Berufung auf die 1896 erschienene Veröffentlichung von Mabel Peacock folgendes. In den Mark Epileptics were reported to stand around a scaffold in crowds, cup in hand, ready to crush, the red blood as it flows from their still quivering body, oder auf Deutsch. In Dänemark wurde von Epileptikern berichtet, die mit einer Schale zur Hand in Gruppen um das Schafott standen, bereit das rote Blut zu trinken, das aus den noch zitternden Körpern floss. Neueren medizinhistorischen Forschungen der Kulturhistorikerin Anna Bergmann 2004 und des britischen Medizinhistoriker Richard Zuck 2006 zufolge gab es in Europa bis ins 18. Jahrhundert hinein einen weit verbreiteten medizinischen Kannibalismus. Körperteile von Hingerichteten sowie deren Blut wurden vom Henker an das Volk und an Pharmakologen verkauft und dann für medizinische Zwecke genutzt. Das Fett, Armensünderfett, und das Fleisch, Schelmenfleisch, der Armensünder wurden zu allerlei magischen Ingredienzien weiterverarbeitet, die man teilweise schluckte, teilweise sich als Salben ins Gesicht und auf den Körper schmierte. Aus dem 17. Jahrhundert ist zum Beispiel ein Rezept des deutschen Pharmakologen Johann Schröder überliefert, das die Zubereitung von menschlichem Muskelfleisch beschreibt. Der britische König Karl II. Soll täglich ein Destillat aus menschlichen Hirnen, des Königs Tropfen, zu sich genommen haben. Diese Form der magischen Medizin beruhte auf der Vorstellung von Einheit von Körper und Seele sowie dem Glauben, dass die Inkorporierung von Teilen eines geläuterten Sünders heilende Wirkung habe. Seit dem Mittelalter wurden auch pulverisierte ägyptische Mumien unter der Bezeichnung Mumia als Heilmittel betrachtet und in europäischen Apotheken verkauft. Dahinter stand die Annahme, dass der gute Erhaltungszustand der einbalsamierten Körper ein Zeichen für darin enthaltene besondere Heilkräfte sei. Seit dem 16. Jahrhundert gilt die Mumia, die aus Körperteilen von Hingerichteten hergestellt wird, als besonders wirkungsvoll. Es gab jahrhundertelang bis in die 1920er Jahre hinein einen ausgedehnten Handel mit echten und gefälschten Mumien. Aus dem Pulver wurden Tinkturen und Salben hergestellt, die innerlich oder äußerlich angewendet bei diversen Beschwerden und Krankheiten helfen sollten. Seit dem 19. Jahrhundert fand Mumia aber fast nur noch in der Tiermedizin Verwendung. Tradition, Ritual und Religion. Der rituelle, also symbolische Verzehr von Menschenfleisch, teilweise als Menschenopfer, wurde von verschiedenen Kulturen ausgeübt. Dabei waren es vor allem die Körper oder Teile besiegter Feinde, welche die Kannibalen und Kopfjäger verzehrten, um ihre Kräfte zu erlangen. Einige Völker aßen jedoch vornehmlich die Gehirne von Verwandten und Freunden. Alle diese Verhaltensweisen dienten nicht dem normalen Nahrungserwerb. Sie hatten eher religiöse, rituelle und psychologische Hintergründe. Die Verzehrenden wollten Eigenschaften der Toten wie Stärke oder Intelligenz mit der Mahlzeit aufnehmen. Deshalb wurden auch Körperteile bevorzugt, bei denen der Sitz der Zauberkraft der Seele vermutet wurde, wie beispielsweise Gehirne und Herzen. Im Umgang mit verstorbenen Angehörigen dient die Aufnahme in den Körper der Lebenden dem Erhalt der Seele des Verstorbenen. Endokannibalismus und Exokannibalismus. Endokannibalismus bezeichnet den Verzehr eigener Stammesangehöriger, meist aus religiösen Gründen, Exokannibalismus das Essen von besiegten Feinden oder Verstoßenen des eigenen Stammes. Die Ethnologin Beth Conklin von der Vanderbilt University in Tennessee beschrieb in ihrem Buch Consuming Grief den im brasilianischen Urwald lebenden Stamm der Wari, die sowohl Endo- als auch Exokannibalismus praktizierten. Beim Verzehr von Feinden wurde dem Opfer keinerlei Respekt entgegengebracht und sein Körper wie der eines erlegten Tieres behandelt. Dominanzverhalten. Eigene Stammesangehörige hingegen wurden respektvoll in aufwendigen Bestattungszeremonien gegessen. Um eine Beschmutzung des Körpers des Toten durch die Berührung mit der als unrein geltenden Erde zu vermeiden. Beispiele gibt es zu Genüge. Am 21. Juli 1867 soll der englische Missionar Thomas Baker in dem Dorf Nabutautau, das zu Fidschi gehört, aufgrund einer Tabuverletzung verspeist worden sein. Denn es gilt auf den Fidschi-Inseln als Beleidigung, wenn man die Haare eines anderen berührt. Die Bewohner der Insel entschuldigten sich bei den Nachfahren Baikers im Jahr 2003 in feierlicher Form. Im Opferkult der Azteken sollen in religiösen Schlachtfesten von 1325 bis 1519, Beginn der spanischen Eroberung, jeweils bis zu 14.000 Opfer verspeist worden sein. Dazu zählten oft Tausende von Kriegsgefangenen aus gegnerischen Stämmen. Das Herz ging dabei für die Verwendung in Feuerritualen an die Priester, die Schädel wurden in einem Sompentli aufgereiht. Der Rest des Körpers ging an die Familie des Kriegers, der das Opfer gefangen hatte, wurde gegart und leicht gesalzen zu gekochtem Mais gegessen. Bernal Díaz del Castillo fand allein in der Stadt Xocotlán über 100.000 als Reliquien aufbewahrte Schädel. In Zultepec fanden Archäologen die Beweise, dass an diesem Ort 550 Menschen aus dem Tross des Panfilo de Narváez geopfert und zum Teil verspeist wurden. James Cook wurde auf seiner zweiten Südseereise auf Neuseeland gemeinsam mit der gesamten Schiffsmannschaft, unter anderem den Naturwissenschaftlern Georg und Johann Reinhold Forster, dem Bordastronom William Wallace und dem dritten Leutnant Richard Pickersgill, Augenzeuge für den Kannibalismus der Maori. Ein Maori war bei einer Stammesfehde erschlagen worden und die Sieger hatten den Körper zerstückelt und teilweise verzehrt. Cooks dritter Offizier Richard Pickersgill kaufte einem Maori den Kopf ab und nahm ihn mit an Bord des Schiffes Resolution. Am Nachmittag kamen einige der siegreichen Maori an Bord. Sobald sie des Kopfes ansichtig wurden, bezeugten sie ein großes Verlangen nach demselben und gaben durch Zeichen zu verstehen, dass das Fleisch von vortrefflichem Geschmack sei. Pickersgill erbot sich ihnen, ein Stück von der Backe mitzuteilen, sie wollten's aber nicht roh essen, sondern verlangten es gar gemacht zu haben. Man ließ es also in unserer aller Gegenwart ein wenig über dem Feuer braten, und kaum war dies geschehen, so verschlungen es die Neuseeländer vor unseren Augen mit der größten Gierigkeit. Die Begebenheit ist in mehreren privaten Bordtagebüchern der Reiseteilnehmer Cooks dokumentiert. Der Naturwissenschaftler Georg Forster vermutete Wut und Rachsucht als Ursache des Kannibalismus, während der Bordastronom William Wallace meinte, dass die Maori Menschenfleisch wegen des Geschmacks mochten. Einig waren sich die Beobachter, dass der Kannibalismus keinesfalls durch Hunger oder Mangel an Fleisch verursacht war. In Papua-Neuguinea soll für den Stamm der Fora belegt sein, dass sie das Fleisch der verstorbenen Angehörigen aus rituellen Gründen essen. Darauf soll auch die Ausbreitung der Kuru-Krankheit zurückzuführen sein. Dies wird allerdings von manchen Autoren in Frage gestellt. Die im Amazonas ansässigen Yanomami rühren die Asche ihrer Verstorbenen während einer Zeremonie in einen Bananenbrei, welcher dann verzehrt wird. Aschekonsum, besonders Knochenasche trinken, ist eine glaubhaft belegte Form von sozial akzeptiertem Kannibalismus. Der Afrika-reisende Emil Zimmermann beschreibt 1913 die Begegnung mit einem inhaftierten Kannibalen in Basongo, französisch, zuvor Belgisch-Kongo. Im Gefängnis der Station sah ich einen Chef der Bashilele, der an der Spitze von 300 Mann den Belgiern viel zu schaffen gemacht hat. Er hat 2 Weiße getötet und gefressen, dafür liegt er dauernd im Gefängnis. Die Menschenfresserei ist hier noch sehr im Schwann. Vor kurzer Zeit wurden bei einem Holzposten 5 Arbeiter getötet und gefressen. Kannibalismus in China. In China haben sich bis in die heutige Zeit spezielle Bestattungsrituale und ein Ahnenkult erhalten, die wesentliche Bestandteile der chinesischen Kultur sind. Den Verstorbenen werden vor ihrer Beerdigung von den leiblichen Verwandten Opfer Speisen dargebracht, die heute vor allem aus Reisgerichten bestehen. Die Quellen belegen jedoch, dass früher auch Menschenopfer üblich waren, die dann auch rituell verspeist wurden. Über die Länge der chinesischen Geschichte hinweg lässt sich bei den Opferspeisen eine Entwicklung ablesen. Sie reicht vom Menschenopfer zum Tieropfer und schließlich zum vegetarischen Opfer. Das Opfern von Menschen bedeutete zugleich das Verspeisen von Menschen. Geopfert wurden vor allem Kriegsgefangene, die zu Barbaren erklärt und dadurch auf eine Stufe mit Tieren gestellt wurden, also mit jagdbarem Wild. Möglicherweise wurden manche Kriegszüge nur deswegen durchgeführt, weil man Menschen als Opfer für die Ahnen benötigte. Durch Quellen belegt sind Menschenopfer für die Ahnen für die Shang-Dynastie und die Zhao-Dynastie. Auch verhasste Feinde wurden mitunter als besondere Strafe und als Ausdruck des Triumphes im alten China verspeist, ebenfalls zu Ehren der eigenen Ahnen. Als zum Beispiel Zhao, der letzte Herrscher der Shang-Dynastie, sich durch Vorwürfe 2 Herren in seiner Ehre getroffen fühlte, ließ er den einen zu Hackfleisch in Pökelsauce verarbeiten, den anderen kochen und ihn, gewürzt und in Scheiben geschnitten, servieren. Diese Speise opferte er unter Beachtung der Riten im Tempel seiner Ahnen. Im Jahr 756 nach westlicher Zeitrechnung soll ein Rebellenführer einen Gegner aufgegessen haben. Eine Quelle aus der Zeit der Song-Dynastie berichtet von Menschenopfern in der Provinz Hunan. Obwohl Kannibalismus unter dem Einfluss des Buddhismus unüblich wurde, kam er Quellen zufolge auch in jüngster Vergangenheit noch vor, allerdings nicht mehr religiös motiviert. Der bekannte chinesische Schriftsteller Zheng Yi dokumentierte einige Fälle von Kannibalismus während der Zeit der Kulturrevolution in der Provinz Guangxi, wo angebliche Klassenfeinde zu Opfern wurden. Kannibalismus gab es in historischer Zeit auch, wenn jemand eines natürlichen Todes in der Familie gestorben war. Hier diente der Kannibalismus zugleich dazu, die Knochen des Toten von der Verunreinigung durch das sich zersetzende Fleisch des Leichnams zu befreien. Der Leichnam wurde auf diese Weise rituell gereinigt. Dies geschah dadurch, dass der Nachfolger des Verstorbenen in der Familienhierarchie vom Fleisch des Verstorbenen aß oder eine davon bereitete Brühe trank. Dieser innerhalb der Familie praktizierte Kannibalismus galt als eine Pflicht der Pietät gegenüber dem Verstorbenen. Forschungskontroverse. Hinweise auf Kannibalismus in der Literatur sowie aufgrund von archäologischen Funden werden von einigen Autoren scharf kritisiert oder als falsch angesehen. Da der Vorwurf des Kannibalismus bis in die jüngste Vergangenheit in Europa als Vorwand für die Diskriminierung von indigenen Völkern und anderen Ethnien, früher oft als Wilde oder Barbaren bezeichnet, benutzt worden sei. Auch könnten Hinweise auf Kannibalismus durch die Archäologie nach ihrer Auffassung nicht eindeutig bestätigt werden. So wurden schon mehrmals Fehlinterpretationen aufgedeckt, indem nachgewiesen wurde, dass Kratzspuren, die zuerst als Anzeichen für Kannibalismus gedeutet wurden, von Tieren stammten. Das Fehlen von Organen könne auch von Begräbnisritualen herrühren, wenn zum Beispiel wie im alten Ägypten während der Mumifizierung die inneren Organe entnommen wurden. Die Kannibalismus-Zweifler stellen jedoch nicht die Mehrheitsmeinung innerhalb der wissenschaftlichen Forschung dar. Die modernen Untersuchungsmethoden der Archäologie haben ausreichend glaubhafte Belege für das Vorkommen von Kannibalismus in verschiedenen Kulturräumen erbracht. Ein Beispiel sind Funde einer Forschungsgruppe 1999 in einer Höhle in Malagasy. Die gefundenen menschlichen Knochenreste wurden nach derselben Methode zerkleinert wie tierische. Wenig später konnte eine Gruppe von Medizinern unter der Leitung von Jennifer und Richard Mahler in einer präkolumbianischen Siedlung der Anasazi im heutigen US-Bundesstaat Colorado in den gefundenen Kochtöpfen und Exkrementen Spuren von menschlichem Myoglobin nachweisen, die nur von der Nahrungsaufnahme menschlichen Fleisches stammen können. Kannibalismus und Krankheitsübertragung. Die für die Rinderkrankheit BSE und die Skrepsis der Schafe verantwortlichen Prionen werden durch den Verzehr befallener Organe übertragen. Dies ist auch der Fall bei der Krankheit Kuru, die bei dem Stamm der Fora in Papua-Neuguinea auftaucht und auf einen rituellen Kannibalismus zurückgeführt wird. Einige Autoren nennen auch andere Erklärungen. Kannibalismus in Extremsituationen. Mitunter wurde bei Schiffbruch Kannibalismus praktiziert, um das eigene Leben zu erhalten, wenn auch nur wenige Fälle dokumentiert sind. Am 20. November 1820 sank im Pazifik der von einem wütenden Pottwal gerammte Walfänger Essex. Die überlebenden Matrosen konnten sich mit den kleinen Walfangbooten retten und trieben wochenlang im Pazifik. Den Strapazen nicht mehr gewachsen, begannen die Männer der Essex zu sterben. Die zwei ersten Toten bestatteten sie noch nach Seemansat. Dann begannen die halb verhungerten Seeleute, ihre toten Kameraden zu verspeisen. Als auch das nicht mehr satt machte, zogen sie das los. Ein anderer Walfänger fand schließlich die letzten zwei Überlebenden, die Haut mit Geschwüren übersät, nagten die Schiffbrüchigen mit hohlwangigen Gesichtern an den Knochen ihrer toten Kameraden. Selbst als schon die Retter herbeieilten, wollten sie nicht von ihrem grausigen Mahl lassen. 1822 flüchteten 7 Häftlinge und Alexander Pierce von der Strafkolonie Macquarie Harbour auf Sara Island und versuchten, die etwa 215 Kilometer lange Strecke nach Hobart zurückzulegen. Der Weg führte dabei durch die unbewohnte und unwirtliche Westküste Tasmaniens. 2 der Häftlinge gaben auf und starben nach ihrer Rückkehr aufgrund der Anstrengungen, 4 weitere wurden nach und nach mit einer Axt erschlagen, um als Nahrung für die anderen zu dienen. Am Ende überlebte nur Alexander Pierce, der das Fleisch aller 4 gegessen hatte. Nach über 100 Tagen wurde er wieder gefasst, wobei ihm mit seinem Mithäftling Thomas Cox erneut die Flucht gelang. Diesen tötete er nach kurzer Zeit und verspeiste Teile von dessen Leiche, weitere Teile nahm er als Verpflegung mit. Alexander Pierce wurde 10 Tage später erneut gefasst und 1824 hingerichtet. Seine sterblichen Überreste befinden sich in einem Museum in Pennsylvania. Sein Leben wurde in mehreren Filmen, darunter in The Last Confession of Alexander Pierce, verfilmt. Die Donnerparty, bei der 87 Siedler auf ihrem Weg in den Westen in der Sierra Nevada vom Winter überrascht wurden, ist ein weiteres Beispiel für eine derartige Extremsituation. 1884 geriet das englische Segelschiff Mignonette im Südatlantik in Seenot und die 4 Besatzungsmitglieder konnten sich nur in ein kleines Ruderboot retten. Nachdem sie fast 3 Wochen gehungert hatten, beschlossen sie, den 17-jährigen Schiffsjungen zu töten und zu verspeisen. Dieser war angeblich bereits todkrank, da er mehr Wasser getrunken hatte. Später wurden die verbliebenen 3 von einem deutschen Segelschiff gerettet. 3 Monate später wurden sie in England wegen Mordes angeklagt und zum Tode verurteilt, jedoch nach 6 Monaten begnadigt und freigelassen. Bekannte Fälle, bei denen der Verzehr von Leichen in Notsituationen vorkam, sind die Leningrader Blockade 1941 bis 1944 und der Flugzeugabsturz in den chilenischen Anden 1972, verfilmt wurde. Belegt ist Kannibalismus aus Hunger auch unter Kriegsgefangenen in sowjetischen Lagern im Zweiten Weltkrieg. Er trat dort auch auf im Zuge von Deportationskampagnen wie beispielsweise während der Tragödie von Nasino. Kannibalismus ist in der Sowjetunion ebenfalls im Zuge großer Hungersnöte aufgetreten. Die Wissenschaftliche Kommission für deutsche Kriegsgefangenengeschichte hat 8 Fälle dokumentiert, darunter 6 in Stalingrad. Ein in sowjetische Gefangenschaft geratener deutscher Arzt sagte bei seiner späteren Befragung: Aus dem Lager, in dem ich selbst war, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass der Hunger dort zum Kannibalismus führte. Von den nachts Gestorbenen waren am nächsten Morgen sichtbar Leichenteile angeknabbert, wobei dann über die Urheber natürlich nur gemunkelt wurde. Weitere Fälle von Kannibalismus während des Zweiten Weltkrieges ereigneten sich im Pazifik. 1942 waren 160.000 Japaner auf Papua-Neuguinea stationiert und kämpften dort gegen die Alliierten. Die Soldaten wurden von der japanischen Armee nicht mehr mit Nahrung versorgt und die Nahrungssituation dort spitzte sich rasch zu. Daher wurden zunächst gefallene Australier verspeist. Doch rasch wurden auch lebende australische Kriegsgefangene zum Verzehr getötet, vereinzelt auch japanische Soldaten. Von den japanischen Soldaten überlebten nur rund 10.000. Der japanische Historiker Yuki Tanaka geht davon aus, dass der Großteil dieser Überlebenden dem Kannibalismus verfallen sein dürfte. Ähnliche Berichte sind von japanischen Soldaten auf den Philippinen bekannt. In dem Dokumentarfilm Children of the Secret State berichtet ein Flüchtling aus Nordkorea über den dortigen Kannibalismus aus Hungersnot. Dieser Bericht soll nach Angaben des Films von mehreren Flüchtlingen bestätigt worden sein. Berichten zufolge werde das Fleisch auf dem Schwarzmarkt als Schweinefleisch verkauft. Und auch den Tagebüchern von Julian Glöckner, der als 15-Jähriger in ein Konzentrationslager gesteckt wurde, weil er des unzüchtigen Verhaltens überführt wurde, kann entnommen werden, dass es durchaus üblich war, tote Gefangene zu verspeisen, auch wenn alles daran gesetzt wurde, dies zu verheimlichen. Kannibalismus und Sexualität. Die Verbindung zwischen Kannibalismus und Sexualität taucht bereits in den Mythen und Fabeln vieler Völker auf. Bei den Azteken gehörte ritueller Kannibalismus zu den Fruchtbarkeitsriten. Auf besonderes Interesse der europäischen Kolonisatoren stießen dabei junge männliche Priester, die mit der abgezogenen Haut einer Frau bekleidet waren. Die Faszination des Themas zeigt sich auch in Beschreibungen von Europäern über Kannibalismus bei anderen Völkern, wobei der Wahrheitsgehalt von einigen Wissenschaftlern angezweifelt wird. Amerigo Vespucci schildert, wie bei seiner Ankunft die Frauen eines Dorfes einen besonders schönen und jungen Mann erschlagen und essen. In einem späteren Brief beschrieb er den üblichen Brauch, dass Frauen die Penisse ihrer Geschlechtspartner abbeißen. Der Anthropologe Lev Priday schildert in den 1850ern in dem Aufsatz Cannibal Island im Pacific Island Monthly, wie gleich die ganze Kultur der Kanaken Neukaledoniens um Kannibalismus kreist, nicht ohne zu erwähnen, dass besondere Spezialitäten wie die Brüste junger Frauen nur den Häuptlingen zuständen. Andere, wie beispielsweise William Blake, schreiben das Thema nicht den Eingeborenen zu, sondern externalisieren es in vermenschlichten Affen. In seinem Werk The Marriage of Heaven and Hell beschreibt er ebenfalls detailliert, wie stärkere Affen schwächere fangen und Geschlechtsverkehr mit ihnen haben, um sie danach körperlich auseinanderzunehmen. Die Theorie der an Freud angelehnten Psychoanalyse interpretiert das Nuckeln des Säuglings an der Mutterbrust als sowohl sexuelle wie kannibalistische Identifikation des Kindes mit der Mutter. Eine komplexe Aufarbeitung des Topos versucht die US-amerikanische Trägerin des Pulitzer-Preises Willa Cather in ihrem Roman Sapphira and the Slave Girl, 1940, der in der Zeit der Sklaverei in den US-Südstaaten spielt. Die weiße Sklavenhalterin versucht die Sexualität der jungen Sklavin Nancy zu kontrollieren, wozu sie unter anderem auch eine Vergewaltigung Nancy's arrangiert, während die Sklavin Jezebel ihre kannibalischen Instinkte wiederentdeckt, wenn sie an Nancy denkt. Offensichtlich arbeiten Sapphira und Jezebel zusammen und handeln in geistig-emotionaler Übereinstimmung. Im Buch selber gibt es mehrere Andeutungen, dass Sapphira immer mehr an Gewicht zulegt, während gleichzeitig die Sklavinnen mysteriös verschwinden. Die kroatische Autorin Slavinka Draculic nähert sich dem Zusammenhang zwischen Sexualität, Liebe und Kannibalismus wesentlich direkter und detailreicher in ihrem Buch Das Liebesopfer. Als eine heftige körperliche Beziehung darin endet, dass die Polin Theresa ihren Partner Jose mit Fleischermesser und Knochensäge seziert und verspeist. Die Begriffe Gynophagie, griechisch Gyne ist gleich Frau, Phagein ist gleich Essen. Besser bekannt unter dem englischen Wort Gynophagia und analog dazu Androphagie bezeichnen Paraphilien, bei denen kannibalistische Handlungen Gegenstand sexueller Fantasien oder Taten sind. Bei einer Androphagie sind Männer Gegenstand der entsprechenden Fantasien oder Bestrebungen und Taten. Beide Begriffe sind geschlechtsspezifische Unterformen. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden sind derartige Themen durch die seit den 1990er Jahren im Internet verbreiteten Comiczeichnungen von Dolzet, welche sich im Wesentlichen mit Gynophagie beschäftigen. Neuzeit, hier nur eine Auswahl. Bekannt gewordene Fälle von Kannibalismus im 20. und 21. Jahrhundert haben oftmals über die Medien weite Verbreitung und Beachtung gefunden und erregten starkes Aufsehen in der Öffentlichkeit. Zu den bekanntesten Mehrfachmördern in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehört Karl Denke. Er ermordete während des Ersten Weltkrieges mindestens 26 Männer und 5 Frauen. Bei ihm wurden Behälter mit gepökeltem Menschenfleisch gefunden. Einer der bekanntesten als Kannibale bezeichnete Person der deutschen Rechtsgeschichte ist der aus Hannover stammende Fritz Hamann. Es ist nie geklärt worden, ob der Fleischer seine Opfer selbst aß oder als Dosenfleisch verkaufte. Der Fall wurde unter dem Titel Der Todmacher mit Götz George verfilmt. Zu den spektakulärsten Fällen der deutschen Nachkriegszeit gehörten die Taten des Serienmörders Joachim Kreu Mitte der 1960er Jahre. Der von der Polizei auf frischer Tat ertappt wurde, als er die Hand seines letzten Opfers zum Verzehr zubereitete. Im Jahr 2002 erregte ein weiterer Fall von Kannibalismus in Deutschland Aufsehen. Ein Mann stellte sich als Opfer für ein kannibalisches Essen zur Verfügung, das der Rotenburger Armin Maives vornahm. Maives wurde als Kannibale von Rotenburg bekannt. Mit Einwilligung des Opfers hat Maives diesen vor laufender Kamera getötet und Teile dessen Körpers gegessen. Issei Issagawa tötete 1981 in Paris eine Frau und aß Teile. Der ukrainisch-russische Serienmörder Andrei Chikatilo wurde 1994 als Monster von Rostow wegen 53 Morden, vor allem an Frauen und Kindern, die er teilweise gegessen hatte, hingerichtet. Der US-amerikanische Serienmörder Jeffrey Dahmer, der als Kannibale von Milwaukee bekannt geworden war, beging in den Vereinigten Staaten 17 Morde. In seiner Wohnung wurden tiefgefrorene, gekochte und verweste Überreste seiner Opfer gefunden. Seit 1998 beschäftigt sich der Autor Marlon Baker intensiv mit dem alltäglichen Kannibalismus, der uns überall begegnen kann, nachdem er in Auckland, Neuseeland bei einer Familie wohnte, die sich als Veganer bezeichneten. Doch in den Nächten zelebrierten sie Gelage, bei denen Menschenfleisch auf den Grill kam. Seither hat Marlon Baker 3 Bücher geschrieben und veröffentlicht, um darüber aufzuklären, dass es auch heute noch praktizierende Kannibalen gibt. In seiner Buchreihe Kannibalen unter uns wird er nicht müde, seine Erfahrungen und Erlebnisse zu schildern. Und auch dem Kannibalen von Rotenburg widmet er einen Band dieser Buchreihe. Next Door's Madness. Der Kannibale von Rotenburg. Armin Maives. Am 1. Dezember 1961 in Essen geboren, ist ein deutscher Computertechniker, der als Kannibale von Rotenburg bekannt wurde, nachdem er einen Menschen getötet und Teile der Leiche verspeist hatte. Maives verpflichtete sich für 12 Jahre als Zeitsoldat und beendete seinen Dienst mit dem Rang Oberfeldwebel. Im Anschluss daran war er für eine Raiffeisenbank tätig. Seit 1999 versuchte er, per Internet Kontakt zu Menschen aufzunehmen, bei denen er kannibalistische Neigungen vermutete. Nach eigenen Angaben wurden seine kannibalistischen Präferenzen durch die Lektüre von Robinson Crusoe, wo die Schlachtung und Verspeisung eines Menschen geschildert wird, geweckt. Er las das Buch im Alter von 14 Jahren. Nachdem Mives im Internet nach jungen Männern suchte, kam im Februar 2001 der Kontakt zwischen Mives und dem damals 43-jährigen Diplom-Ingenieur Bernd Jürgen Armando Brandes zustande, der bis zuletzt in leitender Position bei der Siemens AG in Berlin angestellt war und der bereits in der Berliner Stricherszene durch verstümmelungsbezogene Reden auffiel. Am 9. März 2001 trafen sich Mives und der etwa 4 Jahre ältere Brandes am Kasseler Hauptbahnhof und fuhren zu Mives Haus in Rothenburg-Wüstefeld. Mives gab wiederholt und ohne sich selbst zu widersprechen an, Brandes habe dort in das Abtrennen des äußeren Teiles seines Penis und den versuchten Verzehr seines Geschlechtsteils sowie in die einige Stunden später folgende Tötung Brandes durch Mives eingewilligt. 20 Schlaftabletten und eine halbe Flasche Schnaps waren Brandes gegen die Schmerzen zuvor verabreicht worden. Nachdem er Brandes mit einem Stich in den Hals getötet hatte, zerlegte Mives die Leiche und fror Fleischstücke für den späteren Verzehr ein. Die Vorgänge wurden von Mives größtenteils filmisch dokumentiert. Am 10. Dezember 2002 wurde Mives im Zuge einer Hausdurchsuchung verhaftet. Auf seine Spur kam die Polizei durch den Hinweis eines Studenten aus Innsbruck, der auf eine erneute Kontaktanzeige dieser Art aufmerksam wurde. Mives wurde in die JVA Kassel-Welheiden eingewiesen. Vor Gericht argumentierte die Verteidigung, dass die Bereitwilligkeit des Opfers keine Verurteilung Mives wegen Mordes rechtfertige und plädierte auf Tötung auf Verlangen. Armin Mives wurde am 30. Januar 2004 vom Landgericht Kassel wegen Totschlags an Brandes zu 8,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht befand Mives für schuldfähig und stufte sein Opfer als testosteronfähig ein. Insofern sei es schuldhaft gewesen, dessen Tötungsverlangen nachzukommen. Das vorliegende 4,5-stündige Video der Tat, welches von Mives aufgezeichnet wurde und in dem das Geschehen dokumentiert wurde, diente als Grundlage für die forensischen Untersuchungen. Diese wurden von dem Mediziner Manfred Risse durchgeführt, der im September 2007 ein Buch veröffentlichte, in dem die Arbeiten besonders zu diesem Fall aufgearbeitet und dargestellt werden. Am 22. April 2005 hob der Bundesgerichtshof das Urteil auf und verwies den Fall mit folgender Begründung an das Landgericht Frankfurt am Main zur Neuverhandlung. Die Verurteilung nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes hält rechtlicher Überprüfung nicht stand. Die Hauptverhandlung vor der 21. Strafkammer des Schwurgerichts begann am 12. Januar 2006. Am 9. Mai 2006 wurde Mives zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes und Störung der Totenruhe verurteilt, die das Verzehren einer Leiche nach Auffassung des Gerichtes darstellte. Der Bundesgerichtshof bestätigte diese Entscheidung im Februar 2007. Eine hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde Mives wurde vom Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 7. Oktober 2008 nicht zur Entscheidung angenommen. Mives befindet sich Stand Juli 2013 mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt Kassel II. Hierbei handelt es sich um eine sozialtherapeutische Anstalt. Seine Tat hat er im Juli 2013 in einem Zeitungsinterview als falsch und als völlig abnorm bezeichnet. Eine Entlassung aus der Haft ist frühestens 2017 möglich. Möglicher Hintergrund: Armin Mives litt bereits seit seiner Kindheit unter Minderwertigkeitskomplexen und einer Bindungsstörung. Psychiater, die Mives untersuchten, vermuteten, er hätte die Identität seines Opfers annehmen und mit diesem verschmelzen wollen. Brandes unterhielt sich offenbar mehrfach mit Prostituierten in Berlin über Verstümmelung und Kannibalismus, er erweckte anscheinend den Eindruck, vollständig verschwinden zu wollen. Er forderte angeblich Mives auf, auch seine Knochen zu zermahlen und zu vernichten. Brandes wünschte laut Aussagen, dass die Erinnerungen an ihn ausgelöscht werden. Kannibalen Survival Guide. Hier ein paar Dinge, die Sie wissen sollten, wenn Sie nicht als gefundenes Fressen im Kochtopf eines Kannibalen landen wollen. Erstens. Nein, Langschweine sind keine besondere Züchtung von Schweinen, sondern Langschweine werden Menschen unter Kannibalen genannt, die geschlachtet werden sollen. Zweitens. Besuchen Sie keine Foren, auf denen über Anthropophagie, das Verspeisen von Menschenfleisch, diskutiert wird, auch nicht auf Facebook. Drittens. Vermeiden Sie Gespräche jeglicher Art, wie schmackhaft sie doch zu einem Schluck Meerlot wären. Viertens. Wenn Sie von Ihrem Partner gebissen werden und der Ihnen ins Ohr säuselt: Ich habe dich zum Fressen gern, sollten Sie sich überlegen, die Partnerschaft aufzulösen, bevor es zu spät ist. Fünftens. Wenn Sie nach einem Eifersuchtsstreit ein Herz vorgesetzt bekommen, sollten Sie auf keinen Fall davon essen. Sechstens. An dem Gerücht, man könnte sich die Liebe eines anderen einverleiben, ist nichts dran. Siebtens. Wenn Sie bei jemandem zu Besuch sind, den Sie als Veganer kennengelernt haben, sollten Sie die Flucht ergreifen, wenn Sie im Kühlschrank dennoch Fleisch vorfinden. Nein, dieses Fleisch ist nicht für den Hund. Achtens. Brutaler Metzger sucht fette Schlachtsau. Gehen Sie besser nicht auf derlei Angebot ein. Neuntens. Wenn über die fachgerechte Zerteilung eines Langschweins gesprochen wird, sollten Sie anfangen, sich Gedanken zu machen, wer verspeist werden soll.